Ja, machen wir. wir machen, können wir schon machen. Gut. Wenn das eine Zustimmung, allgemeine Zustimmung findet, können wir machen. Und zwar kann ich die kann ich das Thema wirklich einleiten, dann bitte den Hinweis darauf, dass man den Terrorismus schon als eine Art Konsum, ja, einfach interpretieren kann. Also wenn unser Thema ist der Konsum, dann ist der Terrorismus ganz bestimmt ein spezifisches Konsumverhalten. Und zwar, wie Sie sich wahrscheinlich erinnern, noch aus den früheren Seminaren gab es eine alte Tradition der Verschwendung und der Zerstörung. Also sozusagen restlose Zerstörung der Güter jenseits ihrer normalen Zirkulation. Wir haben darüber mehrmals gesprochen und das Phänomen wurde beschrieben, ich erinnere Sie, von Marcel Mauss in seiner Theorie des Potlatches schon am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen an einem Mauss-Seminar teilgenommen haben. Sie noch, aber sonst Sie auch. Aber sonst, soll ich über die Mauss-Theorie was sagen? Oder soll ich nicht? Ja. Soll ich sagen?
Ja.
Also, wer will, dass ich dazu etwas sage, heben Sie bitte die Hand. Es ist ungefähr die Hälfte. Na gut, dann sage ich was dazu. Mehr oder weniger kurz, ja. Es ist so, dass der Marcel Mauss hier eigentlich war, am Beginn des 20. Jahrhunderts als erster darauf aufmerksam geworden ist, dass man im Rahmen einer Ökonomie, die sie sozusagen im Westen praktiziert wird, etwas nicht bedenkt, was eigentlich aber auch in unserer Zivilisation zum Teil nach wie vor funktioniert, nämlich das Geschenk. Die Frage ist, was ist die Funktion des Geschenks in einer rational organisierten Ökonomie? Wenn man etwas schenkt, erwartet man strukturell nicht einen sozusagen der Gegenwart. Ja, wenn man etwas kauft oder etwas verkauft, dann verlangt man ein gewisses Gegenwert. Und ist diese Transaktion einmal abgeschlossen, dann ist sozusagen wie auch ich zum Beispiel, wenn ich meine Autorenverträge unterschreibe, da gibt es so einen schönen Satz, der eben durch diese Theorie in Frage gestellt wird. Darüber muss ich immer nachdenken, wenn ich diesen Satz unterschreibe. Damit bin ich einverstanden, dass alle meine Ansprüche abgegolten sind. Und es ist eben sozusagen das Prinzip der westlichen Ökonomie, ja, dass an dem Moment, an dem diese Transaktion stattfindet, sind alle Ansprüche von beiden Seiten, wenn beide Seiten dieser Transaktion zugestimmt sind, sozusagen ein Schnitt in den Ansprüchen. Das heißt, keine Seite bleibt unbefriedigt und sozusagen von dem Moment, an dem dieser Transaktion stattgefunden hat, von diesem Moment sozusagen beginnt eine neue, eine war durch eine andere war, also, oder eine war durch eine Geldsumme. Dabei die frühere Transaktion, die schon stattgefunden hat, tangiert die neue Transaktion nicht. Es ist ein gewisses Phänomen, das man übersetzen kann oder charakterisieren kann als Abschaffung des historischen Gedächtnisses. Ja, die westliche Ökonomie funktioniert folgendermaßen, dass sie ständig das Gedächtnis abschafft. Das bedeutet eben, dass die Ansprüche sozusagen nicht mehr gelten. Ja, das, was früher produziert worden war oder an Geld akkumuliert worden war, sozusagen ist erledigt. Jetzt kommt der nächste Schritt. Und diese nächste Operation wird von der früheren Operation nicht angenommen. Es ist aber anders mit dem Geschenk. Und zwar insofern, dass wenn ich zum Beispiel von jemandem ein Geschenk bekommen habe, zu etwa Weihnachten ja einfach, und es ist ein teures Geschenk, habe ich das Gefühl, dass ich beim nächsten Weihnachten auch etwas Teures schenken kann. Also zumindest für ein Jahr erinnere ich mich an dieses Geschenk, und stehe in einer gewissen Verpflichtung. Diese Verpflichtung kommt daher, dass ich in diesem Jahr, oder auf jeden Fall nicht gleich, die Summe, die Kosten dieses Geschenks zurückgegeben habe. Sozusagen, dieses Geschenk schafft ein soziales Gedächtnis, schafft diese Situation, eine Obligation oder eine Verantwortung, ich stehe in der Schuld. Ja? Ohne, dass ich explizit dazu verpflichtet wäre. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel gar nicht schenke im nächsten Jahr, zum Beispiel ich verkrache mich mit demjenigen, der mir dieses Geschenk. In vielen Fällen gibt man dann die Geschenke zurück. Ja, aber dazu ist man ja auch nicht verpflichtet. Man kann dieses Geschenk auch behalten. Man kann das Geschenk behalten, zum Schluss kommen, dass derjenige, der dieses Geschenk gemacht hat, eigentlich inzwischen sich als böser, unfreundlicher Mensch entpuppt hat und ihm dieses Geschenk nicht zurückerstatten. Ja, und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ihn im Unterschied zu einer effektiv funktionierenden Ökonomie, die eben in Zyklen funktioniert, und zwar solchen Zyklen, die sozusagen ein Abschließen Operation und dann sozusagen das Feld freilassen für die nächste. Das ist sozusagen diese Gedächtnislosigkeit der westlichen Kultur, die letztendlich dazu führt, dass alle auch Geisteswissenschaften, also alle Praktiken, die auf das Gedächtnis angewiesen sind, irgendwie verkommen. Dass diese Gedächtnislosigkeit, es gibt eine Zone der ökonomischen Aktivität, wo dieses Gedächtnis irgendwie doch seinen Ort findet. Es ist eben diese Verpflichtung, psychologische Verpflichtung, soziale Verpflichtung, kulturelle Verpflichtung, durch das Geschenk. Und beginnt ja Marcel Mauss das zu untersuchen, kommt ja zu der Ursprünge der Ökonomie, nicht wahr? Und diese Ursprünge der Ökonomie und dieses Modell eines symbolischen Tausches, das er entwickelt, ist so etwa wie Naturzustand bei Rousseau. Ja? Das heißt, es ist ein Modell, das schon gut funktioniert, das ist ein Modell, das man irgendwie tatsächlich wiedererkennen hat in seiner Funktionsweise, wenn so in dieser Reihenform, ja, in der das Mauss dieses Modell beschrieben hat, funktioniert es eigentlich nicht. Trotzdem, als abstraktes Modell hat es eine Berechtigung und auch eine gewisse empirische empirische Bestätigung. Es geht darum, dass man, dass in der Gesellschaft vor der Einführung des Geldes oder sogar parallel zur Einführung des Geldes gibt dieses System des symbolischen Austausches. Und dieses System des symbolischen Austausches funktioniert nach diesem Prinzip. Das heißt, ein Adliger sozusagen, ein Fürst, ein Chief eines Stammes, ja, schenkt irgendwann einem anderen im Laufe eines Jahres etwas sehr Wertvolles. Ja. Dann passiert Folgendes. Im nächsten Jahr muss der andere das schenken. Aber es ist interessanterweise, er muss das nicht zurückgeben. Und das ist interessant bei dem Modell. Sondern er muss dieses Geschenk weiter schenken an einen anderen. Und zwar, weil es in diesem Geschenk, das wurde dann sehr oft kritisiert, also dieses Modell. Auf jeden Fall, ursprünglich wird es so gedacht, dass in diesem Geschenk ein Geist lebt. Und dieser Geist ist ein Jahr zufrieden und interessiert an die neue Umgebung. Also irgendwann, also er kommt aus der alten Heimat in eine neue Heimat und ein Jahr ist es darüber glücklich. Nach einem Jahr wird er aber unglücklich, weil er sich in der Fremde führt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite langweilt sich, ja, weil er alles schon kennt. Ja. Und will ja entweder zurück oder weiter. Also er ist mit seiner Umgebung dann unzufrieden, und durch diese Unzufriedenheit beginnt diesem neuen Besitzer zu schädigen. Also für ein Jahr ist dieser Geist für ihn eine Hilfe. Zum Beispiel, wenn er dieses Geschenk als Amulett trägt, dann dieser Amulett funktioniert als Schutz in allem Amulett oder hilft ihm bei den Kriegen oder generell. Ja. Aber nach einem Jahr beginnt dieser Geist gegen ihn zu arbeiten. Und das ist genau die gute Zeit, dieses Amulett weiter zu schenken, damit dieser Geist sich wiederum gut fühlt in einer neuen Umgebung und wieder hilfreich wird. Ja. Das heißt, wir haben mit einem launischen Geist zu tun, mit diesem Zyklus von ungefähr einem Jahr, wo er nach einem Jahr einfach weiter will. Ja. Das kann man leicht übertragen, ja, nicht wahr, auf die sogenannte zwischenmenschliche Beziehungen, vor allem im erotischen Bereich. Ja. Und wurde auch eigentlich sehr oft auch so interpretiert. Also irgendwann ist sozusagen die Begeisterung weg und die Gefühle, die zunächst einmal positiv waren, beginnen negativ zu wirken, und das ist die gute Zeit, sozusagen weiterzuziehen. Aber ob man das begrüßen soll oder nicht begrüßen soll in erotischen Dingen, in symbolischen Austausch ist es so, allerdings irgendwann kommt das Ding zurück an den Besitzer. In einem relativ langen Zyklus in Polynesien, wo Moss das untersucht hat, glaube ich 14 oder 15 Jahre, ja, kommt es zurück. Weil er macht sozusagen den ganzen Kreis, ja, durch die Stämme, und irgendwann kommt er zurück. Das heißt, wir haben auch mit einem Kreis zu tun, aber mit einem Kreis zu tun mit einem langen Gedächtnis. Und wenn man dieses Geschenk Struktur weiter auf die Spitze treibt, und die wird dann auf die Spitze getrieben bei sehr vielen Stämmen. Es gibt ja auch Erklärungen, warum es so ist. Dann kommt man in eine Situation von Potlatch, und Potlatch ist eben eine Figur, die zunächst einmal eine Erklärung bieten kann für den Terrorismus, weil es ist ein terroristischer Struktur. Also man kann Folgendes machen. Man kann, und das tut ja, man diese Güter, diese Amulette und so weiter und so fort, nicht weiter zu verschenken, sondern schlicht und einfach zu verbrennen und zu zerstören. Wenn ich zum Beispiel in einer Geschenksrivalität, also mein Stamm zum Beispiel, ist mit einer Geschenksrivalität mit einer anderen Stamm. Eine Möglichkeit ist, ein sehr großes Geschenk zu machen, diesem anderen Stamm. Ein solches Geschenk, das man sozusagen nicht erwidern kann. Wenn man ein solches Geschenk macht, dann ist der andere Stamm mir symbolisch unterlegen. Zum Beispiel bei der allgemeinen Versammlung muss der Chef dieses Stammes niedriger sitzen als ich sitze. Also wenn er nicht fähig ist, im gleichen Wert ein Geschenk zu machen. Aber eine verkürzte und bessere Möglichkeit ist zum Beispiel, meine Güter schlicht und einfach zu verbrennen. Dadurch zeige ich, dass ich dieser Überschuss hier nicht war, dass ich so reich bin, dass ich meine Güter auch verbrennen und vernichten kann, ohne meine Ökonomie zu schädigen. Dann macht es der andere das Gleiche. Er verbrennt einen Teil seiner Güter, dann verbrenne ich meine Güter und so weiter und so fort. Das geht bei vielen Stämmen so, dass die Leute einfach alles vernichten. Sie zünden ihre Häuser an, sie vernichten ihre Kleider, sie vernichten ihre Getreide, Sammlungen und so weiter und so fort. Das heißt, sie bleiben total zerstört. Ja. Die Ökonomie wird vernichtet. In dieser gegenseitigen symbolischen Rivalität. Und das ist ein Phänomen, das dann übertragen worden war, ja, von zunächst einmal Roger Couillouard und dann von Georges Bataille auf die akademischen symbolischen Verhältnisse in der westlichen Zivilisation. Ja, dass sie gesagt haben, dass die Kriege, also Bataille sagt, dass die Kriege und dass die massenhafte Zerstörungen, die auch die westliche Menschheit sich ständig leistet, nichts anderes sind als die Form des Potlatsches. Ja. Das ist die Form der Selbstvernichtung, Vernichtung der eigenen Güter. Das ist symbolische Wert dieser Kulturstärke. Und in der Tat macht er darauf aufmerksam, dass nach jedem Krieg der europäischen Menschheit besser geht als davor. Ja. Sagt, sehen Sie, je mehr man vernichtet, desto besser lebt man. Weil je mehr man vernichtet von sich selbst und von seinen Gütern, desto mehr ist das symbolische Wert, geht nach oben. Und man profitiert das letztendlich von diesem symbolischen Wert auch ökonomisch. So dass zum Beispiel das Lebensniveau nach dem Ersten Weltkrieg war viel größer als vor dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg viel höher als vor dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, es scheint so, als ob die Kriege zur Vernichtung führen, aber das ist nicht der Fall. Und so sagt Bataille, im Endeffekt haben wir von allem zu viel. Unser Problem ist wirklich Überfluss und Überschuss. Und wir müssen so viel wie möglich vernichten, also so viel wie möglich Menschen vernichten, auch Güter vernichten, Kultur vernichten und so weiter, dann geht es sozusagen allem besser. Das ist dieser ökonomische General, von dem wir noch sprechen werden. Es ist sozusagen ein radikaler Schluss, der er zieht aus dieser Inklusion der Vernichtung in die Ökonomie, sodass die pure Vernichtung und pure Zerstörung als eine ökonomische Operation gesehen wird. Es wird nicht als Verlust gesehen, sondern es ist ein Element oder ein Zug in einem ökonomischen System gesehen, dass sozusagen dieses System eigentlich zur Steigerung und zur Erweiterung führt. Ein anderer interessanter Aspekt besteht darin, dass der Potlatsch ist etwas, was man signiert. Und das ist übrigens das, was Moss schon von Anfang an bemerkt hat. Dass zum Beispiel ein Künstler darf verlangen, und das steht in vielen Verträgen, dass seine Kunstwerke in einer repräsentativen Ausstellung gezeigt werden. Wenn zum Beispiel Cézanne oder Van Gogh seine Werke verkaufen, sie gehören ihm auch, aber im symbolischen Sinne nach wie vor. Zum Beispiel, wenn ich einen Kühlschrank verkaufe, gehört mir dieser Kühlschrank nicht mehr. Wenn ich aber ein Bild verkaufe, das ich nicht habe, gehört mir dieses Bild in einem gewissen Sinne. Und so sagte Moos, dass die Kunst ist der Fall einer gemischten Ökonomie. Wenn ein Künstler ein Bild verkauft oder wenn ein Autor das Buch verkauft, wo sein Name auf dem Buch steht, ja, einfach, er macht zweierlei. Erstens partizipiert er am allgemeinen Warentausch, weil das Buch und das Bild sind ja Gegenstände des Warentauschs wie der andere Gegenstand. Auf der anderen Seite, er macht der Gesellschaft ein Geschenk. Ja. Er macht der Gesellschaft ein Geschenk, weil er sozusagen über das Notwendige hinaus so etwas wie seine Persönlichkeit oder Kreativität oder was auch immer investiert hat in dieses Buch oder dieses Bild, das sozusagen vom Geld nicht völlig rückerstattet werden können. Es gibt sozusagen eine Differenz, eine symbolische Differenz zwischen dem Preis eines Werkes und der symbolischen Bedeutung der Kreativität, die in dieses Werk investiert worden war. Und das ist sozusagen, und diese Differenz wird signiert. Die Signatur des Künstlers und die Anerkennung, die diese Signatur bekommt von der Gesellschaft, markiert diese Differenz zwischen Preis und Wert eines Kunstgegenstands. Nun, genau so funktioniert aber ein terroristischer Akt. Das ist etwas, worauf man schon aufmerksam geworden ist noch früher. Nämlich terroristischer Akt ist etwas, was signiert wird. Ja, es ist nicht etwas, was sozusagen etwa passiert durch einen Unfall oder einen Zufall. Ja, man kann sich fragen, zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen einem terroristischen Attentat verübt auf etwa World Trade Center. Und zum Beispiel die Situation, bei der World Trade Center durch ein etwa Erdbeben zufälligerweise zerstört wurde. Die Zeit der Opfer wäre die gleiche, die Zerstörung wäre die gleiche. Wir hätten aber ein anderes Verhältnis zu diesem Ereignis. Diese Differenz ist die Differenz des Spotlights. Das heißt, diese Differenz kommt daher, dass dieser terroristische Akt ist signiert. Das heißt, dieser Akt reduziert sich nicht auf den reinen menschlichen oder ökonomischen Verlust, ja, den dieser Akt produziert hat, sondern darüber hinaus gibt es eine Investition, die abgegolten werden muss, ja, von der Gesellschaft. Also die Gesellschaft muss einen gewissen Anspruch, der aufgestellt worden war, bei dieser Aktion in einer oder anderen Form akzeptieren. Ja, die Gesellschaft sozusagen ist undankbar, ja, wenn sie das nicht tut. Wenn man ein Geschenk bekommt und sozusagen dieses Geschenk nicht zurückgibt, ist man undankbar. Es ist nicht das Gleiche, als wenn man zum Beispiel etwas auf der Straße gefunden hat und dann sozusagen nach Hause genommen. Da hat man nicht, ist man nicht verpflichtet zu Dankbarkeit, ja? Sondern man genießt das, was man sozusagen gefunden hat, falls man das nicht Polizei sozusagen weiterbringt. Ja, alles das, was man gestohlen hat, ja, zum Beispiel, so außer genießt man auch, man ist sozusagen seiner Geschicklichkeit verpflichtet und nicht nach jedem. Wenn man aber terroristisch angegriffen ist, Ja? Ist man verpflichtet. Es wäre undankbar. Ja? Und unzivilisiert. Und von schlechten symbolischen Wert, sozusagen von symbolischem Unwert, so zu tun, als ob nichts passiert ist. Sondern man reagiert darauf mit Dankbarkeit. Die Frage ist, wie äußert sich die Dankbarkeit in diesem Fall? Offensichtlich durch den Krieg. Der Krieg ist in dem Fall eine Form, kann man sehen, als eine Form der Anerkennung. Eine Form der Dankbarkeit. Ja, eine Form der Anerkennung dessen, dass derjenige, der mir dieses Geschenk der Zerstörung gemacht hat, ist eine vollwertige, souveräne Persönlichkeit, die ihren Willen, ihr Talent, ihre Fähigkeit darin investiert hat. Ich kann das nicht sehen als etwas, was nicht abgegolten soll. Ja? Nicht als etwas, was kein symbolischer Anspruch an mir stellt. Etwas, was ich zum Beispiel nur therapieren oder kurieren muss. Ja? Und nicht zurückgeben soll. Ja? Ich muss in einer oder anderen Form etwas zurückgeben. Eine Möglichkeit, das zurückzugeben, was mir geschenkt worden war eine Form der Zerstörung, wäre sicherlich die Liebe. Das ist eine klassische buddhistische oder christliche, nicht wahr, Gegengeschenk. Dass man denjenigen, der mich zerstört, durch die eine zusätzliche Liebe, als die Liebe deiner Feinde, die größte Beleidigung, ja, in Bezug auf den Menschen, erfinden kann, vielleicht die größte Zerstörung seiner Psychologie, ist diese Gegengeschenk der Liebe. Aber man sagt, alles, was du mich, du stehst so niedrig, ja, in meinen Augen im Grunde, ja, ich kann dich nur lieben. Ja. Was auch immer du mir angetan hast, das ist wie ein Kind, ja, das spielt keine Rolle. Ja, ich liebe dich nach wie vor. Ja. Also das ist etwas, was wirklich eine starke Antwort ist. Und über diese Antwort kann man auch nachdenken, und über diese Antwort wurde oft nachgedacht. Eine andere Variante ist mit Gewalt zu beantworten. Das ist ein traditioneller, ja, sozusagen Gewalt wird mit Gewalt zurückgezahlt. Aber in einer bestimmten Form, entweder in Form von Gewalt und in Form von Liebe, muss sozusagen dieses Geschenk sozusagen zurückgegeben werden. Ja, es muss etwas geschenkt werden, ja, sonst funktioniert die ganze Ökonomie nicht. Wir haben hier mit einem gewissen Potlatsch zu tun, und ich denke, dass eine gewisse Ratlosigkeit, die man irgendwie feststellt, auch bei vielen Rednern, dass man sich fragt, worauf sollte man verzichten, was sollte man schenken eigentlich. Was hat man auch zur Verfügung, was man schenken soll? Was hat man zur Verfügung an symbolischen Gütern? Und einer sagt zum Beispiel, ist es vielleicht die Freiheit der Frau, auf die man verzichten sollte. Wir konnten auch diesen Vorschlag hören, bei der Diskussion. Es ist nicht ein Gut, auf das wir unter Umständen lieber verzichten möchten. Oder gibt es andere Güter? Zum Beispiel, wir haben vielleicht zu viel Freiheit. Könnte auch mal ein bisschen reduziert werden, ja, unter Umständen. Oder, ja, also man beginnt im Grunde, wenn man genau analysiert, wie die Diskurse, die wir gehört haben, ich möchte das im Einzelnen nicht analysieren, ja, ich überlasse das Ihnen sozusagen, aber sozusagen, wenn ganz also von der Methode her, dass man merkt, dass fast alle, die darüber reden oder schreiben, unter dem Eindruck dieses Potlatches stehen letztendlich und danach suchen, worauf sie verzichten könnten und was sie den Leuten schenken können. Sei es zum Beispiel die frische Luft, ja, sei es zum Beispiel die Freiheit der Frau, sei es zum Beispiel das, sei es zum Beispiel jenes. Das heißt, man fragt sich, was hat man in Überfluss, was man unter Umständen entbehren kann. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir aus dieser Logik heraus können. Ja? Ich denke, dass es nicht zufällig ist und ich denke nicht, dass man das umgehen kann, ja? Und sagen kann, wir behalten alles, ja? Und geben nichts. Das wird uns selbst unplausibel erscheinen, sondern es ist eben interessant, sich zu fragen, eine gewisse Inventarisierung sozusagen der Güter vornehmen und fragen, was man als symbolischen Gegenwert anbieten könnte.
Aber hinkt der Vergleich nicht insofern, als ja die polynesischen Stämme ihre eigenen Güter vernichtet haben, also ihre eigenen Reichtümer vor die Füße des anderen geworfen und vernichtet haben, während die Terroristen ja doch eher fremde Güter vernichtet haben. Also abgesehen von ihrem eigenen Leben, aber im Großteil doch fremde Leben und Häuser.
Ja, das ist eben halt die Frage. zum Teil habe ich ja eben versucht, auch in meiner Rede bei dieser Frieden- und Krieggeschichte diese Frage zu stellen, aus dem eigenen und dem Fremden. Ja, das heißt, inwieweit sind diejenigen, die Terroristen, die zum Beispiel dort SZ angegriffen haben, inwieweit können wir sie überhaupt als Fremde sehen? Ja, und was gibt uns die Sicherheit, dass sie Fremde sind? Ja, sie kommen aus Hamburg, sie fliegen die gleichen Flugzeuge, die auch jeder fliegt. Sie sprechen die gleichen Sprachen, Englisch und Deutsch. Sie benutzen die gleichen Vorbilder, die sie amerikanischen Kinder entnommen haben, ja, so Independence Day und so weiter. Auch Film eines deutschen Regisseurs über Amerika. Also es ist die Leute, die zwischen Deutschland und Amerika bewegen, sich bewegen, wie jeder andere auch. Da sie noch zusätzlich von sich behaupten, dass sie Muslime sind, muss noch bewiesen werden irgendwie. Es gibt nichts in ihrem Benehmen, das das bestätigen würde, würde ich sagen. Weil wenn jemand sich für Islam interessiert, dann beginnt man Islam zum Beispiel zu erforschen oder zu entwickeln. Also wenn man zum Beispiel sich für die Kunst interessiert, dann sagt die Künstler, ja, dann beginnt man, ich weiß nicht, zu malen oder Installationen zu machen. Ja, irgendwie das bestätigen. Diese Leute haben keine theosophische oder theologische Traktate geschrieben. Sie haben sozusagen Islam überhaupt nicht weitergebracht. Ja. Sie haben Islam eingesetzt, also ein Zeichen innerhalb der westlichen Welt im Grunde. Die haben das nur genutzt als Name. Sie haben sozusagen was ganz anderes gemacht. Ja. Was zu Islam direkt keine Beziehung hat. Das war ein Gestus innerhalb der europäischen Kultur. Wenn man jetzt sieht, was der World Trade Center ist. World Trade Center wurde gebaut von einem japanischen Architekten. Im Grunde ist das ein Zeichen der östlichen Kultur, ja, nicht wahr, innerhalb von New York. Ja, er hat diese zwei Türme gebaut, in der Analogie von Bamiyan ja nicht wahrlich auch von Taliban zerstört worden waren, Buddha-Statuen. Das heißt, die Idee war eine Ausgeglichenheit, eine Harmonie von zwei gleichen Gegenständen. Das war sozusagen ein buddhistischer Gedanke, der dahinter gesteckt hat. Von der Architektur und so weiter, von der Ideologie des Gebäudes gar nicht westlich. Die meisten, die da umgekommen sind, waren Ausländer, meistens, wie wir wissen, Illegale, ja. Das heißt, die ganze Bedienung der Personal war so eine ziemlich gemischte Bevölkerung. So weiß man nicht, wir stehen auch in einer Situation einer gewissen Ratlosigkeit in Bezug darauf, tatsächlich, was das Fremde ist und was das Eigene ist. Das heißt, wo liegen die Ursprünge? Was ist die Instanz auch in der Tat dieser symbolischen Aktion? Und ich würde eher sagen, vielleicht kann man das als Revolte der Elite gegen den Staat interpretieren, vielmehr. Ja, als alles andere. Es ist nicht weit entfernt tatsächlich von den großen multinationalen Konzernen. Ja? Dass der Al-Qaida ist organisiert als große multinationale Konzern. Und die großen multinationalen Konzerne, sie operieren sowieso in einem rechtsfreien Raum. Ja? Sie operieren jenseits der staatlichen Kontrolle und Souveränität. Und sie operieren weitgehend in einem rechtsfreien Raum. Al-Qaida kann im Grunde als auch so ein internationaler Konzern, der auch medial organisiert ist, der auch dezentralisiert ist, der auch Outsourcing macht. Ja, einer macht Bombe, der andere macht noch was. Ja, das ist das gleiche Prinzip, ja, nicht wahr? Das Zellenprinzip, ja, den Großunternehmen von heute auf den Tag auch sehen. Und wir sind in einer Situation, einer gewissen Entstehung der neuen Räume jenseits der staatlichen Kontrolle, jenseits der staatlichen Souveränität, jenseits der traditionellen juristischen Normen, jenseits der Rechtsprechung. Das ist die Globalisierung. Ja? Die Globalisierung ist nichts anderes als Entstehen dieser Räume. Und der verhängnisvolle Fehler der 70er, 80er, 90er Jahre war zu glauben, dieser Raum ist friedlich oder kann friedlich sein. Ja, das ist ja völlig absurd. Als ich damals unter Verdacht geschrieben habe, ich war so beschimpft, ja, das können Sie sich nicht vorstellen. Weil alle haben gesagt, das ist ja so ein typisches Produkt des totalitären Systems, ja, der irgendwie glaubt, dass sie bereits Gefahr laufen. Die Leute haben wirklich geglaubt, dass die sozusagen Erweiterung des medialen Raumes, Erweiterung des Internets, Erweiterung, Globalisierung und so weiter, ist so etwas wie ein Sieg oder Erweiterung der Demokratie. Mehr und mehr Menschen bekommen Zugang zu den Medien, mehr und mehr Menschen haben die Möglichkeit, ihre Stimme gehört zu haben und so weiter. Alles wurde in dieser utopischen und idealistischen Farben gemalt und interpretiert. Und man hat nicht bemerkt, dass es ein Raum entsteht, der gerade demokratischen Kontrolle absolut entzogen wird. Ja, und dort kann sich alles einnisten. Ökonomische Interessen, Drogenmafia, kriminelle Organisationen, terroristische Organisationen, alles. Ja, das ist ein Raum, wo keine demokratische Kontrolle, demokratische Institution, demokratische Rechtsprechung überhaupt stattfindet. Da wird der Demokratiebegriff ausgehöhlt, die ganze Rechtsseite, juristische Seite, institutionelle Seite, der demokratische Begriff wird vergessen und stattdessen Demokratie ist ja kriminalisiert. Ja, der Begriff Demokratie wird dadurch schwammig gemacht und im Grunde kriminalisiert. Er hat gesagt, man kann demokratisch sein, man kann frei sein, jenseits einer Rechtsordnung. Jenseits, beyond the law. Und das ist etwas, was schon seit Hobbes als ein Grundirrtum der politischen Philosophie erkannt worden war. Jenseits der Rechtsordnung gibt es ja keine Demokratie, es gibt einen Naturzustand. Und Naturzustand ist ein gefährlicher Zustand im Gemeinde. Und aus diesem Raum, nicht aus dem Islam und was auch, sondern aus diesem Raum kam diese Herausforderung. Ja, die kam sozusagen aus diesem rechtslosen Raum der globalisierten Medien. Das ist der Nährboden, das ist der Ort, aus dem das gekommen ist. Und inwieweit wir diesen Raum sehen als etwas anderes als unsere Rechtsordnung. Ja? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite sind wir voll drin. Ja? Wir sind in einer sehr gespaltenen Welt bis zu diesem Raum. Ja, so. Und sonst sind wir, ich glaube, das sind auch deswegen so etwas rastlos, weil sie so gespalten sind, weil wir in beiden Räumen partizipieren. Und wenn zum Beispiel die Bush-Regierung beginnt, zunehmend die Finanzflüsse, die Medienflüsse und so weiter zu kontrollieren, dann ist es uns angenehm, das ist ganz klar auf der einen Seite. Es ist sogar die Organisation wie Attac und so weiter begrüßen dieses alles, weil dadurch werden die finanziellen Oasen beseitigt. Dadurch wird die Kontrolle über Finanzkapital gewährleistet. Das wird allgemein begrüßt. Auf der anderen Seite kommt so eine Depression, weil man das Gefühl hat, dass gleichzeitig Medienflüsse angegrenzt wird, gleichzeitig öffentliche Meinung angegrenzt wird, gleichzeitig wird sozusagen Zensur eingeführt und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben, was auch immer passiert, man hat eine so zwiespältige Reaktion darauf. Freut sich auf der einen Seite und wird betrübt auf der anderen Seite. Man ist sehr gespalten in Bezug auf diese Geschichte.
Ich meine, wie sollte das auf einmal funktionieren? Was also für viele zum Beispiel, so wenn man jetzt Mexiko und Amerika nimmt oder sowas, ja, da das gibt es ja schon seit, sagen wir mal, seit Jahrhunderten, dass da so verschiedene Clans in Mexiko mit der Regierung irgendwie zusammenarbeiten in den Staaten und riesige Schmuggelsachen organisieren. Also ich meine, das hat eine Tradition, die ist Jahrhunderte alt, und warum sollte jetzt in dem einen Fall auf einmal diese Kontrolle irgendwie funktionieren? Also so, mir ist das nicht so ganz klar, also wie man diese Utopie irgendwie haben kann, dass auf einmal sowas funktionieren sollte.
Diese Utopie kam daher, dass man gesagt hat, es gibt so etwas wie Rule of Law. Ja. Dass es Staaten gibt, ja, mit korrupten Regierungen, mit korrupten Eliten, aber dass es möglich ist, so etwas wie eine Verfassung zu etablieren, so etwas wie die unabhängigen Gerichte zu etablieren und die gewährleisten ein Minimum an Rechtssicherheit. Ja. Zumindest in dem Bereich, in dem sozusagen ihre Entscheidungen gelten. Ja. Das war tatsächlich durchgesetzt. Ja. Diese Durchsetzung ist relativ neu. Ja, das kam erst, sagen wir, mit 18. Jahrhundert oder so. Und was auch immer man sagt, die westliche Bevölkerung verlässt sich darauf weitgehend. Also verlässt darauf, dass, was Leib und Leben anbelangt zumindest, ist jemand, der dafür zuständig ist. Sozusagen der Staat ist für die Sicherheit auf einer elementaren Ebene zuständig. Das, was man zum Beispiel in Mexiko oder anderen Staaten so nicht ohne weiteres annimmt. Ja? Man sorgt sich. Ja? Man hat das Gefühl, man muss sich dafür sorgen. Dafür Sorge tragen, dass man nicht umgebracht wird. Zum Beispiel ist es genauso in Russland. Ja? Man sagt, es ist russische Mafia. Es existiert überhaupt keine russische Mafia. Ja? Mafia ist eine Organisation mit einer langen Tradition. So etwas gibt es ja in Russland nicht. Es gibt was ganz anderes. Da war so eine Übergangszeit, wo diese Rechtssicherheit einfach nicht da war. Das heißt, jedes Unternehmen und jeder Bürger sind angewiesen auf private Sicherheitskräfte. Das heißt, ich kann, zumindest jetzt vielleicht in Moskau, aber außerhalb Moskau, nicht damit rechnen, dass ich von Gerichten oder von der Polizei geschützt werde. Ja, ich muss etwas dafür tun. Ich muss jemanden bezahlen, ich muss mit jemandem kooperieren, ich muss jemanden haben, der sich um meine Sicherheit kümmert. Und das war, und zwar privat kümmert, ja. Also auf privaten Basis. Und das war früher auch generell der Fall. Ja. Vor der Einführung der zentralistischen bürokratischen Systeme, zentralistischen bürokratischen Verwaltung und Polizei, war es so. Jetzt ist der Dumas, ist im französischen Pantheon. Ja. Was ist der Drei Musketiere? Drei Musketiere ist die Beschreibung dessen, was uns erwartet. Deswegen ist er im Pantheon. Ich denke, dass die Tatsache, dass Dumas jetzt in Pantheon gebracht worden war, ist eine von Antworten auf der World Trade Center. Weil drei Musketiere beschreiben die jetzt kommende Lage, wo ich auf die Musketiere angewiesen bin, das heißt auf Banden, ja, das war, also Musketiere, das war eine Privatbande. Auf eine private Bande oder für private Gangsterorganisation. Die ja, die ich bezahlen muss, ja, damit sie mich beschützt. Und die Musketiere waren sicherlich sehr unzufrieden damit, dass der Richelieu damals versucht hat, zentrale Polizei einzuführen. Ja. Und Dumas beschreibt das sehr überzeugend, ja, wie sie versucht haben, diese Entwicklung der zentralen Polizeiverwaltung und Gerichtswesen zu verhindern. Ja, gut, ja, für eine gewisse Zeit haben sie Niederlage erlitten, aber ich glaube, die Zeit der Musketiere kommt. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir wieder in eine Situation kommen, wo wir auf Privatlebensschutz angewiesen sein werden. Das so oder so gut funktioniert. Ja, das ist eine Möglichkeit. Auf jeden Fall ist es so, dass mit der Globalisierung, mit der Entwicklung dieses rechtsfreien Raums, der Unterschied zwischen den Regionen, in denen diese zentrale Verwaltung und Sicherheitssystem funktionieren und denen sie nicht so gut funktionieren, sagen wir so, funktionieren sie überall, aber nicht so gut funktionieren, dass dieser Unterschied existiert nicht mehr. Ja, oder zumindest ist ja weitgehend abgeschwächt. Und so haben wir Räume, die außerstaatliche Räume sind. Und wenn der Terrorismus herkommt, er kommt nicht aus dem Osten, er kommt nicht aus den islamischen Ländern. Genauso gibt es auch baskischer Terrorismus und irischer Terrorismus, aber auch immer Terrorismus. Terrorismus gibt es auch kolumbianischer Terrorismus, der kommt aus diesen rechtsfreien Räumen. Die zu bekämpfen und die auszutrocknen und die vollständig unter Kontrolle zu stellen, ist auch gefährlich. Es ist gefährlich für die Wirtschaft, es ist gefährlich für Meinungsfreiheit, es ist gefährlich für das, es ist gefährlich für jenes.
Aber ich verstehe nicht so ganz, also gerade so, es gibt ja so, was weiß ich, so Security irgendwie Organisationen in den USA, die sich wohl offensichtlich auch im rechtsfreien Raum irgendwie bewegen, und das sind staatliche Organisationen, und das gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten. Also wie kann man überhaupt noch also sagen, jetzt auf einmal drohen uns so private Organisationen, wenn es die der Staat eh schon lange hat. Also so würde ich jetzt sagen, so, also warum kommt auf einmal so dieses Aha-Erlebnis, wo so ein gewisser Zustand oder so ein latenter Zustand, also den gibt es einfach schon länger.
Der latenter Zustand gibt es ja, ja sicher. Alle, nicht nur in Amerika, alles konterterroristische Organisation auch, im Prinzip von CIA, ja, die mit Auslandsspionage sich beschäftigen und Konterspionage und so weiter. Die sind alle sozusagen per Definition agieren jenseits des Gesetzes, ja, das ist klar. Allerdings gab es lange Zeit in Zeichen des Kalten Krieges so eine Balance. Also es war sozusagen eine gewisse Arbeitstrennung, ja, die meistens, nicht immer, aber meistens funktioniert hat. Wir wissen, dass es gab ja sozusagen Verbrechen in eine Richtung oder andere Richtung und so weiter und so fort. Da gibt es ja Gegenbeispiele. Aber im Großen und Ganzen, ja, war diese Trennung da. Und jetzt hat man zunehmend das Gefühl, dass im Großen und Ganzen ist das nicht so. Ja, weil wenn tatsächlich man, wie jetzt überlegt in Amerika, einführt zu einer Regelung, der entsprechend ein Einzelner kann gesehen werden als jemand, der sich im Krieg mit den Vereinigten Staaten als Staat befindet, ja, dann bedeutet es eben, dass der Unterschied zwischen dem Bürger und Kombattanten, dieser Unterschied kein juristischer, sondern politischer Unterschied ist. Ja. Und da kommen wir zurück praktisch zu der Situation von drei Musketieren. Ja, wo sie auf der einen Seite Franzosen waren, auf der anderen Seite gegen den französischen Staat einen Krieg geführt haben. Und zwar beides gleichzeitig. Wir sind in einem Dumas-Roman zurück. Und zwar auf sehr, sehr vielen Ebenen. Und ich denke schon, das ist eine neue Lage. Es ist keine Lage, die man so leicht in eine oder andere Richtung erklären kann oder biegen kann. Es ist einfach, man muss einfach darüber nachdenken, was tendenziell auf uns zukommt. Ja, und ich denke, dass tendenziell gesehen wird sozusagen eine Erweiterung des Staates, der staatlichen, was Sie angesprochen haben, die Erweiterung der staatlichen Institutionen in den rechtsfreien Raum unvermeidlich sein. Ja, das heißt, die staatlichen Institutionen haben gar keine andere Wahl, als auch zu beginnen zu agieren im rechtsfreien Raum, also jenseits des Gesetzes im Grunde.
Also weil man sich irgendwie immer im selben Ort treffen muss, sozusagen, oder wie ist das?
Ja, weil es einfach dieser Raum gibt. Ja,
ja, das meine ich ja. Also die müssen da hin, weil da sind die anderen und da kann man sie treffen und sonst kann man sie nicht treffen.
Ja, genau. Und wir haben dieses Modell, also wirklich, ich hatte dieses Modell in, es ist ein interessantes Modell, was in Russland tatsächlich passiert im 19. Jahrhundert, wo sehr entwickelte terroristische Organisationen operiert haben auf der einen Seite und antiterroristische vom Staat unterstützte auf der anderen Seite. Und nach der Revolution, also in 20er Jahren, wurden dann erste Dokumentationen so publiziert und das war sehr, sehr interessant zu sehen, wie das funktioniert hat im Musketierbund. Nämlich, das war ständiger Handel und ich bin überzeugt, dieser Handel geht auch weltweit auch jetzt. Ständiger Handel, was jemanden gibt und zurückbekommt. Ja? Zum Beispiel Polizei, also spezielle Kräfte, ja, antiterroristische Kräfte, haben immer wieder zugestimmt, der ermordet sogar die Mitglieder der Zahnfamilie, um durch diese Zustimmung auf einem anderen Gebiet Zugeständnisse von Terroristen zu bekommen. Fast alle dann am Ende, die in diesem Geschäft waren, waren Doppelagenten. Zum Beispiel der größte Organisation SR, ja, der Chef, war gleichzeitig Oberst von der Polizei, ja, wie sich herausgestellt hat. Ja, und er hat zum Beispiel die Attentate auf seine eigenen Vorgesetzten und Kollegen organisiert und effektiv durchgeführt, um sie zu eliminieren, wenn sie bedrohlich waren, oder seine Konkurrenten inhaftieren lassen, ermorden lassen für die Gegenkräfte und so weiter. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr kompliziertes, also nach 30, 40 Jahren dieser Aktivität, ein sehr, sehr kompliziertes Spiel. Und es ist, glaube ich, so ungefähr das, was wir irgendwie in nächster Zukunft erwarten können. Ja? Ich weiß nicht, was kommt, aber es ist eher so, es wird sozusagen eine gewisse Besiedlung, was wir tatsächlich jetzt erleben, Besiedlung dieser Raum. Und wir haben schon erlebt, ja, wie Wilder Westen besiedelt worden war. Ja? Das geht nicht ohne. Eine Besiedlung des virtuellen Raumes, des rechtsfreien Raumes, des medialen Raumes. Nein, im Endeffekt rede ich die ganze Zeit. Und von Ihnen kommen keine Stellungnahmen. Was war Ihr Eindruck von der Diskussion? Wirklich interessant. Ich glaube, es ging überall so. Ich habe es in Amerika gesehen, es ging überall mit dieser. Da war so von CIA zufälligerweise ein entdecktes Video von Bin Laden und noch ein paar Leute, das von einem Bekannten gemacht worden war und nicht von Bin Laden selbst ediert und freigegeben. Und zwar erstaunliche Unterschiede in Qualität. Ja. Bin Laden sah erstens nicht so gut aus, ja, wie er immer aussieht. Diese dunklen Augen und so weiter, also diese ganze Pose und diese ganze Haltung und dieses sozusagen Halblächeln, das war alles weg. Ja. Der Mann machte überhaupt keinen Eindruck. Ja. Nur, also wenn man die vergleicht, dann versteht man schon, was für eine künstlerische Leistung im Grunde dahinter steckt. Wie präzise, genau, durchdacht und wie eigentlich künstlerisch perfekt das alles gemacht ist. Das macht es richtig einfach. Also es ist Videokurs vom Feinsten. Ich meine, das muss er halt gerade in einer Medienschule, glaube ich, oder weiter als Vorbild gemacht. Aber sicherlich, das Problem ist eben von den meisten Diskursen, dieser Diskurs der Beseitigung der Ursachen. Das ist, wirklich geht mir absolut auf die Nerven, weil es ein merkwürdiges physikalisches Modell, dass der Druck produziert Gegendruck, ja, dass wenn man sozusagen nicht gestoßen wird, dann bewegt man sich nicht. Das ist so ein newtonsches soziologisches Modell. Das überhaupt jede symbolische und subjektive Dimension einfach aufschließt. Ja. Und im Grunde hat es sozusagen eine rassistische Substanz. Weil ich glaube, man hätte nie sozusagen die Frechheit, über westliche Terroristen so zu sprechen, ja, dass sie sozusagen praktisch unwissende, verblendete, sozusagen absolut unreflektierte Gestalten sind, die nur auf Druck sozusagen quasi physikalisch reagieren mit Gegendruck. Also diese physikalische Modell ist ja wirklich haarsträubend. Und meine Rede war in erster Linie Reaktion darauf, dass man wirklich wirklich sehen muss, dass es gebildete Leute sind mit einem gewissen intellektuellen, kulturellen, ökonomischen Background, die eine gewisse symbolische Politik praktizieren. Ja. Und keine soziologisch, physikalisch, ökonomisch leicht erklärbare spontane Reaktion auf ihre Lebensumstände. Das erinnert mich an das, was Sartre mal gesagt hat, dass es ist einfach zu erklären, warum Flaubert ein Petit Bourgeois heißt, aber es ist schwer zu erklären, warum nicht jeder Petit Bourgeois solche Romane schreibt. Und da kommt noch etwas dazu. Und das zu ignorieren ist ja absurd. Und die meisten Kommentare ignorieren.
Zeitausgabe war auch zum Beispiel ein Artikel darüber, wie sich mit deutschen Beamten Verbindungen gefunden haben von den Terroristen nach Saudi-Arabien. Und der Artikel vermittelte so das Bild, dass die Deutschen da schon Indizien drauf haben und die dann eben an die amerikanischen Kollegen weitergereicht haben, die diese Indizien nur nicht so mit solcher Vehemenz weitergebracht haben. Also dass, wenn man jetzt sagen würde, okay, dass einfach der Gedanke, dass dann diese Terroristen was mit der der saudischen Herrscherfamilie zu tun haben und eben nicht von irgendwelchen Fundamentalisten aus den Höhlen gekommen sind, wahrscheinlich allen nicht so recht wäre. Aber
naja, das kann man auch nicht sagen. Ich glaube, die Deutschen sind sozusagen beleidigt, dass möchte da zeigen, dass sie auch beitragen oder Amerikaner auch sie nicht hören. Ja. Und irgendwie, wenn die Hamburger Polizei so unglaublich schlau ist, da fragt man sich, warum konnte man das alles so genau dort gerade vorbereiten. Ja, und so. Da war gerade jetzt ein großer Skandal in den USA, ja, das konnte man verfolgen. Dass eine Prinzessin aus der saudischen arabischen Familie eigentlich sozusagen die Terroristen zum Benzanium hat in Amerika. Das geht alle durch diese, wird verteilt von durch diese Fonds, ja, so karitative Fonds. Die so tun, als ob der karitative Fall, der war so krank, so die Frau von einem, ja, so weiter. Und sie hat das Geld bekommen, aber dann wurde es leicht nachgewiesen, dass das Geld tatsächlich geflossen ist in eine völlig andere Richtung. Und dann konnte diese Prinzessin sicherlich sagen, sie hat der arme Frau wiederum geholfen und wo die Gelder tatsächlich geflossen sind, das wusste sie nicht. Man kann auch nicht nachweisen, dass sie das wusste. Obwohl, auf der anderen Seite ist es merkwürdig. Also es gibt sicherlich diese Geschichten, aber man muss auch sehen, dass wenn ich zum Beispiel ein Saudi-Prinz wäre, hätte ich auch wahrscheinlich in diese Richtung gehandelt. weil man ist ja auch bedroht, ja, auf der anderen Seite. Vielleicht sympathisiert, vielleicht ist man bedroht. Bei jeder entwickelten terroristischen Gesellschaft, das war in Italien so, das war in Frankreich so zum Beispiel, um die Jahrhundertwende, das war in Russland auch so, Großunternehmer und reiche Leute haben sie unterstützt. Wenn man das nicht gemacht hat, war man abgefährdet. Es ist immer ein Spiel. Und es ist immer sozusagen eine symbolische Vereinbarung. Es ist immer sozusagen ein Versuch, sich in diesem Raum zu etablieren, wo es sich zu etablieren schwerfällt. Ja.
Aber ich glaube, mit amerikanischer Unterstützung war die gesamte gesamte weitere Familie von Bin Laden, die in Amerika lebte, an verschiedensten Universitäten dort studiert hat, am 12. September versammelt in einem Flugzeug und nach Saudi-Arabien geflogen. Also mit Unterstützung natürlich.
Ja, das ist bekannte Tatsache, dass der Bush auch, Bush Vater irgendwie gemeinsame Firma hatte mit Bin Laden Vater, ja. Wo die Söhne sich zusammen bekriegen. Die Väter haben gemeinsame Firma, ich glaube, 20 Jahre lang. Das ist alles gut bekannt. Es ist auch klar, das ist das, was Zizek eben, ja, ständig thematisiert. Er sagt, dass liberale Kapitalismus zunächst einmal mit den Antikommunisten paktiert, gegen die Kommunisten, und dann aber mit den Kommunisten gegen die Antikommunisten. Was wir jetzt auf der ganzen Front jetzt haben. Ja. Jetzt schon wird man in der amerikanischen Presse für Vietnam ist der einzige sichere Ort für Urlaub und Investitionen. Ja. Kuba darf man nicht offiziell bewerben, aber de facto ist das genauso der einzige sichere Ort. Ansonsten Syrien und so weiter sind sozusagen, also Überbleibsel der kommunistischen oder linkssozialistischen Regierungen, bei allen sozusagen Konflikten im Grunde erste Verbündete. Und so. Wobei alle Organisationen, die aufgebaut worden waren zu Kampf gegen den Kommunismus, das ist der Al-Qaida, ja, die aufgebaut waren von Amerikanern, diese islamistische Organisation in Pakistan, islamistische Organisation in Indonesien. Es ist sicherlich auch Iran. Mhm. Ja, Iran ist ein klassisches Beispiel. Ich habe so Gelegenheiten, ein paar Gelegenheiten gehabt, mit Tariq Ali, also mit den Leuten zu sprechen, die aus linkssozialistischen und kommunistischen Familien kommen. Sein Vater, glaube ich, war Mitglied des Präsidiums der Kommunistischen Partei Pakistans. Und es ist nicht interessant, jetzt zu hören, wie sozusagen die Kommunisten einfach kaputt gemacht worden waren, gerade von diesen Kräften in der Zeit des Kalten Krieges. Und das sind die Kräfte, die jetzt Krieg führen gegen Amerika. Diese Dynamik kommt dazu. Ja, das ist ganz klar. Sie kommt dazu. Genauso wie man sagen kann, dass die Amerikaner so Mafia aufgebaut haben in Italien, ja, nicht wahr, um die Landung der amerikanischen Kräfte in Sizilien und Süditalien vorzubereiten gegen Mussolini. Das ist eine bekannte Tatsache. Wenn man schon in diesen Geschichten, in diesen Räumen operiert, dann kommt man unausweichlich zu solchen Geschichten. Aber ich denke, das Wichtigste ist nicht letztendlich, wer war unter welchen Umständen. Das ist geschichtlich auch interessant. Das ist super. Ich denke, das Entscheidende ist wie. Die Frage ist nicht, wer was, warum geplant hat und warum diese oder jene politische Kraft dazu gekommen ist, so etwas zu tun. Interessante historische Frage, aber historische Frage letztendlich. Die interessante Frage ist, wie ist das politisch, kulturell, zivilisatorisch, medial, technisch möglich, dass so ein Schlag effektiv wird? Es geht darum, warum eine bestimmte Taktik unter bestimmten technischen, militärischen, zivilisatorischen Voraussetzungen erfolgsversprechend ist. Weil wenn eine Taktik erfolgsversprechend ist, dann wird sie angewendet. Von einer Kraft oder anderer Kraft. Aus einem Grund oder anderem Grund. In einer Konstellation oder anderen Konstellation. Und sozusagen die Infrastruktur und die technischen Möglichkeiten und so weiter, das ist meines Erachtens diese medial, finanziell, technisch entstandener Raum der Globalisierung. Weil da konzentrieren sich die Möglichkeiten, die mobilisiert werden können und so effektiv eingesetzt werden können, dass sie auch wirken. Wer das macht, warum das macht, ist die zweite Frage. Wichtig ist, es kann gemacht werden. Wir wissen, alles, was gemacht werden kann, wird gemacht. Von jemandem, aus welchem Grund auch immer. Wenn Klonierung möglich ist, es kommt jemand und macht das. Aus diesem und jenem Grund aber dann macht das. Und so ist es, wenn jetzt möglich ist, so eine Aktion zu organisieren, macht man das.
Aber die Beantwortung der Frage des Wie beinhaltet ja schon, dass das CIA eigentlich all diese Gruppen ausgebildet hat und bewaffnet hat, finanziell unterstützt hat, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ist jetzt jeder also das Instrumentarium?
Ja gut, CIA, aber auch KGB.
Ja.
Ja, auch das, auch jenes. Ja.
Aber so hat sich dort dieses Wissen angesammelt, überhaupt auf diese Weise operieren zu können, oder? Denn wie würde man sonst so viel auch von den anderen...
Ja klar, dieses Wissen hat angesammelt und so weiter. Aber ich glaube, es war unter der Bedingung des Kalten Krieges, unter der Bedingung dieser Zweiteilung der Welt, totalen strategischen, politischen, medialen Kontrolle, die beide Staaten zusammen über die Welt gehabt haben in der Zeit. Ja. Das war schlicht und einfach nicht möglich, dass eine Gruppe sich bildet und losschlägt. Ja, das ist möglich. Nur Post-Microsoft eben. Ja. Al-Qaida ist sozusagen Microsoft. Es ist nur möglich, wenn diese Kontrolle weg ist. Nur wenn ein Raum bildet, und dieser Raum hat sich gebildet in den 80er, 90er Jahren. Ja. Dieser mediale, globalisierte Raum. Wo man sich selbst organisieren kann und ein Unternehmen starten kann. Ja. Also Start-up-Unternehmen. Ja. Was auch immer das sein soll. Computer oder so weiter. Dass man das machen kann, das konnte man in dieser Zeit gar nicht machen. Ja? Wenn man sieht, ja zum Beispiel wieder Carlos von Zeynep, wieder deutscher Terrorismus von RAF. Das sind die Leute, die von A bis Z kontrolliert worden waren, finanziert worden waren und die konnten keinen Schritt machen, ohne dass es nicht sozusagen abgesichert war. Irgendwo erlaubt worden war. Jetzt ist es nicht mehr so. Es gibt diese Instanzen nicht mehr. Weder in Russland noch in Amerika de facto. Es ist ein Raum, wo man so etwas starten kann. Als freier Unternehmer. So. Unter dieser oder anderen Vorwand, mit diesem oder anderen Ziel. Es gibt auch andere. Gut, man kann sagen, das sind die ausgebildeten Leute, die das benutzt haben. Das ist der gleiche Argument. Der stimmt ja sicherlich in Bezug auf die postkommunistischen Länder. Ja? Man sagt, im Endeffekt die Einzigen, die Kapitalisten geworden sind, waren frühere kommunistische Funktionäre. Alle anderen hatten keine Chance, weil sie waren nicht ausgebildet. Das ist so, ja, sicherlich. Als Erste sind diejenigen, die unter früheren Systemen ausgebildet worden waren, die sind die Ersten, die neue Freiheiten auch benutzen können. Klar. Aber ich denke wirklich, dass die zentrale Frage ist, was sind das für Möglichkeiten? Was ist das für das Instrumentarium? Und warum ist so etwas überhaupt denkbar und ausführbar? Also früher war es nicht so. Früher konnte man nicht oder nur in James Bond-Filmen, ja, konnte man so etwas starten, ja, konnte man sich vorstellen, jenseits staatlicher Kontrolle etwas aufzubauen, was sich messen ließe mit der staatlichen Macht. War einfach nicht drin. Das sind die Kinder der Globalisierung, ja, die ungezogene Kinder der Globalisierung. Es ist interessant, dass gerade der letzte Film mit James Bond diese ganze Dimension kaputt macht. Es ist ein Fußballfilm, weil der Bösewicht ist nicht mehr ein Utopist und Idealist, der in eigener Sache etwas Großartiges tut, ja, sondern irgendwelche korrupte Gestalt mit eigenen Interessen. Also an dem Moment, an dem diese idealistischen Gestalten angefangen haben, in der Realität zu agieren, sind sie verschwunden aus dem Bundfilm. Ja, sozusagen sind emigriert in die Wirklichkeit. Und dort sind sie nicht mehr zu finden. Ja, in der Wirklichkeit schon. Weil seine Gestalten, negative Gestalten, waren immer deswegen interessant, weil sie absolut idealistisch und utopistisch waren. Die waren wirklich ehrliche Leute, die etwas Gutes wollen. Ja. Zum Beispiel die neue Weltordnung. Ja, so. Stattdessen haben wir irgendwelche Typen, die nur so ein bisschen mehr Geld herbekommen. Also, völlig korrupt und irrelevant. Ja. Also, ideengeschichtlich irrelevant. Aber die Attentäter von 11. September, die sind solche Idealisten. Versucht haben, sozusagen ein neues Zeitalter zu realisieren. Sie hatten diese sozusagen Energie. Und diese Energie ist eben die Energie der Globalisierung. Das ist eben diese Energie des neuen medialen Zeitalters. Was auch immer für die Ideologie sie hatten, ja. Was auch immer für die Ursprünge war. Das ja gut, dann haben wir ein bisschen diskutiert. Außer, dass wir können auch eine Pause machen und in gewohnter Manier aktiver diskutieren, ja, wenn der Wunsch besteht, ja, unter denjenigen, die bleiben wollen. Machen wir das, machen wir eine Viertelpause und dann sehen wir, ob es weitergeht.